es gibt ja so standardisierte Trainingspläne, ne, die man so kriegen kann. Und man sich sehr, sehr stark wundert, warum der eine vielleicht durch den Trainingsplan einen Erfolg hat und der andere vielleicht nicht so den Erfolg hat. Und sehr, sehr häufig liegt es nicht an dem Trainingsplan per se, sondern an sämtlichen anderen Faktoren außenrum, die eventuell ungünstig sind.
Die Frage nach den besten Trainingsmethoden und den effektivsten Trainingsplänen ist etwas, was LäuferInnen und die Sportwissenschaft gleichermaßen fasziniert. Schließlich müssten wir der einen besten Trainingsstrategie einfach nur strikt folgen, um unsere neue Bestzeit zu knacken. Oder? Du ahnst es schon, so easy ist es nicht. One size fits all gilt nicht fürs Training und deshalb gibt es das Konzept der Trainingsindividualisierung. Wie sich die im Breitensport konkret umsetzen lässt, ist das zentrale Thema dieser Folge. Dazu haben wir erneut den Sportwissenschaftler Professor Dr. Billy Sperlich von der Uni Würzburg zu Gast. Gemeinsam beleuchten wir, wie unterschiedlich LäuferInnen auf Trainingsreize reagieren und welche realistischen Möglichkeiten es gibt, das eigene Training individuell anzupassen. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie Herzfrequenz und andere Parameter helfen können, die richtigen Anpassungen vorzunehmen. Und welche Rolle Wearables wie die Laufuhr dabei spielen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Antworten auf große Fragen. Hier ist Elliot aus der Redaktion und jetzt viel Spaß. Hallo Billy, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Wie geht's dir?
Ah, ganz gut, ganz gut. Ich warte zwar hier auf schönes Wetter, damit ich endlich mal wieder in Sonne und nicht so in diesem nasskalten unterwegs sein kann, aber nee, alles gut, alles gut.
Hier sieht's genauso aus. Also ich kann dir versichern, in Berlin ist auch gerade nicht so die Freude beim Laufen draußen. Ich hoffe, dass es sich jetzt auch langsam bessert. Wir nehmen ja im Februar auf. Ich meine, was soll man erwarten? Es ist halt noch Winter. Aber ist dann manchmal ein bisschen schwierig, am Training dran zu bleiben. Wie sieht's da bei dir aus? Was macht das Training? Hast du dir für dieses Jahr vielleicht irgendwelche Ziele gesetzt oder so?
Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen das Pech. Ich habe mir im Herbst letztes Jahr leider den Arm gebrochen, den Oberarm. Also da war ziemlich stark die Schulter mit betroffen. Und ich bin eigentlich tatsächlich aktuell mehr im Fitnessstudio als klar, laufen mache ich so meine im Schnitt komme ich auf dreimal die Woche etwa, meine Einheiten. Aber ich muss ein bisschen was für die Schulter tun. Deswegen ist momentan leider so ein bisschen der Schwerpunkt eher Fitnessstudio, nicht so Outdoor.
Okay. Leider. Ja, das ist super blöd. Also ja, gut, es war immerhin nicht das Bein, aber ja, genau. Trotzdem schlimm genug.
Ja, aber es ist trotzdem, die Schulter ist, die ist bei so vielen Sachen beteiligt und gerade bei so Erschütterungen und die Schulter, da musst du dann so mit der Beweglichkeit dranbleiben. Also ich mache tatsächlich momentan auch so ein bisschen mehr das Thema Beweglichkeit. Mhm. Klar, ich werde jetzt auch nicht jünger. Das heißt, auch das ist ein ganz spannendes Thema so in sich. Aber ja, das wird jetzt immer besser. Aber ist schon ein bisschen nach so einem Bruch, wenn er dann länger nicht bewegen konntest und bis du dann wieder so in die Beweglichkeit reinkommst, das dauert dann schon so ein bisschen.
Voll. Ja, Mobility, ganz wichtiges Thema. Ja. Auch ein Thema für eine eigene Podcast-Folge.
Absolut, absolut. Da tut sich auch mittlerweile wieder einiges. Mhm.
Ja, spannend. Ja, ich habe mir tatsächlich auch für dieses Jahr schon so den einen oder anderen Wettkampf in der zweiten Jahreshälfte ausgeguckt. Ne? Ich höre jetzt auch langsam meine Umfänge wieder. Hoffe natürlich, dass ich mir vielleicht aus unserem Gespräch auch noch die eine oder andere Takeaway-Message dann mitnehmen kann, bevor ich wieder richtig reinstarte. Also lass uns da gerne gleich mal loslegen. Wir haben ja letzte Folge über das Thema Zone 2 Training gesprochen.
Oh ja. Mhm.
Auch eine unserer meistgehörten Folgen übrigens. Und die Message der Folge war ja durchaus, dass Zone 2 Training für LangstreckenläuferInnen eine der effektivsten Trainingsmethoden ist.
Ne? Ja, würde ich nach wie vor so stehen lassen. Ja.
Und heute gehen wir eigentlich nochmal so ein bisschen einen Schritt weiter und stellen uns die Frage, wie allgemeingültig sind solche Trainingsempfehlungen eigentlich? Ne? Also inwieweit führt derselbe Trainingsreiz zu denselben Anpassungen bei 12 verschiedenen Personen? Und da kommt hier das große Thema Trainingsindividualisierung ins Spiel. Ja, Billy, was versteht man denn in der Trainingswissenschaft unter diesem Begriff?
Ja, das kann man, würde ich sagen, von mehreren Blickwinkeln so ein bisschen betrachten. Aber ich würde mal so sagen, also ganz zentral Individualisierung wäre letzten Endes mit den Möglichkeiten und den Bedürfnissen, die man so hat, mit einem, wie man auch gern sagt, mit so einem zielgerichteten Training einen gewissen Effekt zu erzielen. Das würde ich, glaube ich, mal so als so, ja, als so Definition erstmal so stehen lassen. Also da man versucht, mit einem gewissen Ziel, also mit einer Zielhaftigkeit, ja, einen gewissen Trainingseffekt zu erzeugen. Und da steckt ja schon relativ viel drin, ne? Also man muss dann so die Bedürfnisse der Person, aber auch so die Besonderheiten der Person so ein bisschen in Betracht oder sagen wir mal da in diese Rechnung mit reinnehmen. Und da wird's dann schon so ein bisschen komplizierter, weil, wie wir wissen, wir sind alle ganz unterschiedlich. Ja, also das ist das eine. Dann gibt es noch andere. Es gibt so aus der Medizin oder aus der Pharmakologie so ein bisschen übernommen, so ein bisschen, was so Individualisierung anbelangt, so Dosis-Wirkungsbeziehung, ne, dass man eine gewisse individuelle Dosis hat, mit dem Ziel, eine gewisse individuelle Wirkung zu erzielen. Und das kennt man so aus der Pharmakologie. Und in der Medizin nutzt man nicht so sehr den Begriff individualisiert, sondern eher personalisiert. Die Medizin versucht dann quasi mit so personalisierten Dosen von gewissen Therapien entsprechende individuelle Reaktionen oder zielgerichtet individuelle Reaktionen auszulösen. Also auch da, sage ich mal, gibt es so Überlegungen, wie man so Individualisierung so ein bisschen, ja, definieren kann. Also es gibt unterschiedliche Blickwinkel, aber ich würde schon sagen, mit einem zielgerichteten Trainingsreiz einen gewissen, ja, Effekt letzten Endes zu erzielen, das würde ich schon so ein bisschen unter Individualisierung sehen.
Mhm. Ja, du hast gesagt, wir sind alle individuell. Kann man das vielleicht so eingrenzen, in welchem Ausmaß sich dann die individuellen Reaktionen auch gerade jetzt auf Training unterscheiden?
Mhm. Das ist jetzt nur so ein bisschen schwierig. Jetzt, man muss so ein bisschen überlegen, was ist Henne, was ist Ei? Also jetzt könnte man ja hergehen und sagen, man macht ein und dasselbe irgendwie gefühlt individualisierte Training. Sagen wir mal, wir lassen eine große Gruppe an Personen bei 60% der maximalen Herzfrequenz jetzt erstmal laufen. So, und dann machen wir das dreimal die Woche und dann gucken wir uns gewisse Effekte an. Also wie schnell laufen die? Wie sind vielleicht so typische Variablen, die wir uns angucken? Wie verändert sich die Sauerstoffaufnahme? Wie verändert sich vielleicht die Lauftechnik und so weiter? Und dann wird man feststellen, wenn man diesen vermeintlich individuellen Trainingsreiz, ne, also diese 60% von seinem persönlichen Maximum, was ja gefühlt irgendwie was Individuelles sein könnte, wenn man das anwendet, dann wird man die üblichen Variation, die wir so haben, von bis haben. Da wird es Personen geben, die passen sich nur minimal an in der Leistung. Da gibt es manche, die passen sich ein bisschen besser an und manche hervorragend gut an. Und dann kommen sofort so Reflexe, ja, woran liegt das denn? Warum passt der eine sich besser an und die andere weniger? Dann kommen so Überlegungen, könnte es an den Geschlechtern liegen, könnte es an der Genetik liegen und so weiter. Also da kommen dann relativ schnell viele Fragen und man wird dann schnell merken, oh, dieses Individuelle, was ich da im Vorfeld versucht habe zu planen, das ist dann nachher auf so eine Gruppe betrachtet oder so in Wahrscheinlichkeiten gedacht, doch eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Also man kriegt das nicht immer so ganz gut hin.
Mhm. Ja.
Und diese Einflussvariablen, die haben wir jetzt so in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren relativ stark auch mit erforscht und erforscht. Also wir kennen viele der möglichen Einflussvariablen und stellen dann fest, dass vielleicht Training als solches, also das einfache Laufen, dreimal die Woche eine Stunde meinetwegen, schon wichtig ist für eine Trainingsanpassung. Aber man kann sich schon auch ein bisschen dämlich verhalten, also in der Trainingseinheit, vor einer Trainingseinheit und nach einer Trainingseinheit, sodass dieser schöne Trainingseffekt, den man da versucht, im Training sich zu erarbeiten, dann doch vielleicht ein bisschen gedämpft wird. Also ich denke zum Beispiel sowas an Ernährung, also wie verhalte ich mich in meiner Ernährung, wie verhalte ich meinem Schlaf, was nehme ich vielleicht noch so mit oder ohne Alkohol zu mir, in welchen Umgebungen bin ich, also laufe ich jetzt wie heute, das würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt heute bei dem Wetter laufen würde, würde das ziemlich auf mein Gemüt schlagen, sage ich jetzt mal. Wenn ich so wie das diejenigen, die das können, die fliegen jetzt schön in die Sonne und können im Sonnenschein laufen, dann ist das ein ganz anderer, ne, ist ein ganz anderer Einfluss. Trainiere ich in der Höhe oder nicht? Also diese Variationen, die blenden wir leider sehr, sehr häufig aus und die haben doch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was mit meinem Training dann nachher oder mit meiner Trainingsanpassung dann nachher passiert.
Also müsste man eigentlich all diese äußeren Umstände immer mit reinrechnen, um eigentlich vorherzusagen, wie effektiv dann auch ein Training ist?
Ja, das versuchen wir tatsächlich. Also das ist jetzt in etlichen Forschungskreisen so ein bisschen der Gegenstand. Also quasi rauszufiltern, wie viel Einfluss haben denn diese externen Faktoren. Jetzt muss man sagen, naja, wir sind ja, also nicht alle von uns sind quasi also imstande, sehr, sehr standardisierte Lebensabläufe zu haben, ne, wie das vielleicht auch manchmal Top-Sportler einfach haben. Da würde ich sagen, sind manche Abläufe einfach günstiger, weil ich in der Sonne trainieren kann, weil ich vielleicht auch gewisse Regenerationszeiten habe und ich auch gewisse Regenerationsmethoden habe, die mich in meinem Trainingsprozess halt unterstützen. Und etliche haben das halt nicht. Und ich sag dann halt, ja gut, also das ist ja Leben, ne? Also oder Alltag, mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Aber die Frage ist schon berechtigt, kann ich die eventuell nutzen oder kann ich die oder darüber zumindest so einen Kenntnisstand haben, dass ich vielleicht die Worst Cases vielleicht ein bisschen eliminiere oder mich in meinem Alltag so verändere, dass ich dann auch die entsprechenden Trainingsanpassungen irgendwie wie generieren kann. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, es gibt ja so standardisierte Trainingspläne, ne, die man so kriegen kann. Und man sich sehr, sehr stark wundert, warum der eine vielleicht durch den Trainingsplan einen Erfolg hat und der andere vielleicht nicht so den Erfolg hat. Und sehr, sehr häufig liegt es nicht an dem Trainingsplan per se, sondern an sämtlichen anderen Faktoren außenrum, die eventuell ungünstig sind.
Ja, das ist natürlich schon mal gut, eine Erklärung zu haben dafür, ne? Ich finde, das ist ja auch immer der erste Schritt, dass man dann feststellt, okay, an diesen Faktoren könnte es liegen. Ich weiß nicht, ob es da schon so eine Art Ranking auch gibt an diesen äußeren Faktoren, so vielleicht, ne, ein Ranking im Sinne von wie, was für einen großen Einfluss sie dann im Endeffekt auf die Trainingsergebnisse
ja,
haben.
Ja, also der mit Abstand stärkste Einfluss auf, sage ich jetzt mal, Trainingsanpassung ist und bleibt Schlaf. Wenn ich, also das würde ich sagen, ist die Nummer eins. Ernährung. Ja, da kann man sich auch ein bisschen ungünstiger verhalten, aber empfinde ich jetzt als nicht so, also schon als relevant, aber ist jetzt manchmal, wie es praktiziert wird, vielleicht dann doch nicht immer so das letzten Endes das Gewinnbringende. Aber Schlaf ist und bleibt das, was ich, womit ich sehr, sehr viel beeinflussen kann.
Okay, also ganz schon mal merken an der Stelle, Schlaf kann durchaus am Ende dann entscheiden, wie erfolgreich ein Trainingsplan auch ist.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja. Gibt es dann noch andere Limitationen, die man sich dann vielleicht so in Erinnerung rufen sollte, wenn man standardisierten Trainingsplänen folgt? Also wie viel muss man da vielleicht wegrechnen?
Ja, genau. Also diese Trainingspläne, die man so in Zeitschriften erhält, ne, oder in Blogs lesen kann, die sind ja erstmal mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Also ich hoffe, dass der Autor, die Autorin oder der Coach sich da, sage ich mal, basierend auf Erfahrungen dann diesen Trainingsplan zusammengestellt hat, der für einen, ich will jetzt nicht sagen Großteil, aber für sagen wir mal, man würde eine Gruppe nehmen und da kämen wahrscheinlich die Hälfte in der Gruppe, für die dieser Trainingsplan dann auch irgendwie wie angefertigt würde, wahrscheinlich auch damit klar.
Okay.
Dann gibt es ein paar, die passen sich überhaupt nicht an und dann gibt es ein paar, die passen sich vielleicht hervorragend gut an. Und da ist die erste Frage, die wir bei der Individualisierung und wenn es dann nachher um Trainingspläne geht, die für mich die zentrale Frage ist, wo kommt die Person her? Also wie viel Lauf-, Trainingserfahrung durchaus auch in Jahren hat diese Person? Was wurde gemacht? Wie viele Kilometer werden da absolviert? Wie viele Trainingseinheiten? Wie viel Regenerationspotenzial hat die Person und so weiter? Und dann kann man schon so ein bisschen extrapolieren, ist der Trainingsplan denn geeignet oder nicht? Ne? Also auf diese standardisierten Pläne, der primäre Einflussfaktor ist halt, was habe ich im Vorfeld gemacht und bringt mir dieser Plan jetzt, also kann der mich in meinem Trainingsreiz da irgendwie kitzeln oder nicht? Also das wäre, würde ich sagen, einer der stärksten Einflussvariablen. Aber, und das, worauf ich eigentlich hinaus möchte auch, dieser Plan ist letzten Endes nur ein Plan. Der heißt jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie mein Fahrplan ist, also mein Gesetz ist, sondern ich bin ja als Läufer durchaus auch ein Individuum. Ich fühle in mich rein, ich höre in mich rein. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann muss ich diesen Plan modifizieren. Und häufig liest man das, ja, du musst dich an deinen Plan halten, ja, du musst das absolvieren. Nein, musst du nicht. Wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann ist man ja nicht so dumm und zieht diesen Plan durch. Ne? Man hinterfragt, warum passt das nicht, wieso passt das nicht. Wir kommen vielleicht nachher auch auf vielleicht Technologien, die mich da unterstützen können. Aber die erste Instanz ist ja mein eigenes Körperempfinden. Ist das jetzt passend zu mir? So, und dann muss ich mir überlegen, was muss ich anpassen? Also lasse ich meine Trainingseinheit weg? Ist die eine Einheit vielleicht zu intensiv oder brauche ich mehr? Ne? So, dann gehen solche Individualisierungsprozesse los auf meinen Körper, auf mein Ich in diesem Moment, in diesem Zustand, den ich da habe. Und da sind wir ja schon mitten voll im Thema drin, dass Individualisierung hat schon auch viel mit Adjustierung, also mit Anpassung zu tun, mit in sich reinhören. Wir nennen das Trainingssteuerung so ein bisschen, ne? Also wie steuert man das Ganze? Und das sind so Regelprozesse. Also man überlegt, ist das, was ich da jetzt gemacht habe, ist das jetzt mit den Potenzialen, die ich zur Verfügung habe, ist das okay? Also hat mich die Trainingseinheit jetzt so gefordert, dass ich vielleicht doch noch einen Tag länger Regeneration brauche, was meistens, wenn ich ehrlich bin, nie eine falsche Taktik ist. Mhm. Also lieber das anwenden, als am Plan irgendwie kleben bleiben. Und der Plan bleibt eine Blaupause letzten Endes irgendwie. Ne? Also auch ein Architekt, wenn der ein Haus baut, der wird dann irgendwann mal merken, naja, vielleicht müsste ich dann doch vielleicht hier den Winkel nochmal ein bisschen verändern und das und hier und da. Auch da gibt es Justierungen. Und das Gleiche ist im Trainingsprozess auch. Also diese Trainingspläne, die es so gibt, die sind sicherlich, oder ich hoffe es, auf Erfahrung basierend. Die müssen aber im Einzelfall überhaupt nicht passend sein. Aus vielen, vielen Gründen nicht. Und da muss man klipp und klar sagen, ja, dann muss ich das Training einfach anpassen. Dann ist es so. Aber ich kann ja mal Bausteine übernehmen, ich kann ja mal Elemente übernehmen. Ja, dann, also ja, das vielleicht da zu diesen vorgefertigten Plänen.
Und woran merke ich denn, dass ich nachjustieren muss? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wahrscheinlich den Leuten dann durch den Kopf schießt. Weil wenn wir uns nur auf unser Körpergefühl verlassen, haben wir natürlich auch nichts Messbares. Ne? Wir haben jetzt keine Parameter zur Verfügung, die uns dann sagen, das hat nicht so gut geklappt, änder mal was. Gibt es da irgendwas, woran wir uns orientieren können?
Oder schon ein bisschen. Also das Erste ist, für mich gibt es zwei Typen. Der eine ist der absolute Anfänger oder Anfängerin. Da ist es dann so ein bisschen schwierig, weil da fehlt vielleicht ein Körperempfinden. Da weiß man dann nicht so richtig, wie fühlt sich das an? Oh, da ist Muskelkater. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Da muss ich erstmal so ein bisschen was entwickeln. Auf den komme ich vielleicht gleich nochmal. Aber sagen wir mal, man ist jetzt so der dreimal, viermal die Woche Läufer, Läuferin. Man hat so einen Trainingsplan. Da würde ich schon sagen, die Person hat eine gewisse Körpererfahrung, hat schon mal so ein bisschen gefühlt, was ist eine längere Einheit, was ist vielleicht ein bisschen was Intensiveres und kann schon relativ gut in sich reinhorchen und sagen, das war jetzt aber ein bisschen anstrengend. Und das ist ja erstmal nicht verkehrt. Das ist erstmal ein Signal, was dann sagt so, okay, ich bin jetzt erstmal wachsam. So, jetzt könnte man überlegen, wenn auf dem Plan wieder was Ungewohntes steht, was ich vorher nicht so richtig kannte, kann man ja ganz legitim sagen, ich probiere das jetzt einfach nochmal, ob das gut geht. Und wenn man in der Trainingseinheit schon merkt, oh, das funktioniert nicht oder ist aus irgendeinem Grund fühlt sich nicht richtig an, ja, da müssen im Prinzip alle Alarmglocken angehen und sagen, okay, ich nehme jetzt raus, ich mache langsamer oder ich mache die geplante Trainingseinheit kürzer. Also das ist meistens kein verkehrtes Zeichen. Trainer nutzen natürlich Zeiten, ne? Also wenn man gewisse Zeiten kennt von sich und weiß, okay, ich müsste jetzt in den Intervallen so und so viele Minuten auf 400 oder auf 1000 Meter laufen und ich kann die Zeiten nicht halten, dann ist das ja auch ein Signal, hey, warum kann der jetzt die Zeiten nicht abrufen, weil er vielleicht müde ist, weil er geistig nicht anwesend ist, weil er vielleicht sich ungünstig ernährt hat oder. Da gibt es ja mehrere Faktoren und da muss ich schon mal ganz kurz hinterfragen, warum ist das jetzt unnatürlich oder in dem Moment nicht eine völlig... Warum kann der das nicht reproduzieren? So, das sind so Situationen, die schon mal so ein bisschen so, ah, da ist irgendwas, also muss ich ein bisschen was modifizieren. Und dann gibt es im Nachgang, es gibt schon so gute Körpersignale, die mir helfen können, zu sagen, oh, da muss ich ein bisschen wachsam sein. Und ich für mich finde nach wie vor die Ruhe, Herzfrequenz eines der wichtigsten Marker. Wobei jemand, der irgendwie 3 oder 4 Mal die Woche laufen geht, in der Regel keine so eine Überlastungsprobleme hat. Das sind eher so biomechanische Überlastungen, die man dann hat, aber jetzt keine wirklich so physiologischen. Außer jemand macht irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag, Montag irgendwie, also ne, alles geballt hintereinander. Da könnte es dann viel, aber selbst bei 4 Trainingseinheiten sehe ich das nicht. Aber wenn man mal so über Wochen hinweg mal die Ruhe, Herzfrequenz sich erhoben hat, also sagen wir mal so eine 50, 55 Schläge pro Minute, so eine gewisse Zeitraum. Und dann merkt, oh, am nächsten Tag ist auf einmal die Ruheherzfrequenz 5 Schläge höher. Na, das gibt es durchaus mal. Dann muss man schon mal fragen, woran kann das liegen? Also bin ich vielleicht dehydriert, ne? Habe ich schlecht getrunken? Das kriege ich relativ gut, wenn ich dann auch parallel zu der Ruheherzfrequenzmessung auch mein Körpergewicht messe. Ne? Wenn dann mein Körpergewicht irgendwie so ein halbes Kilo weniger ist als sonst, dann ist es wahrscheinlich auch Flüssigkeitsmangel, der da auch irgendwo eine Rolle spielt. Und dann gucke ich mal, kriege ich die Ruheherzfrequenz ein bisschen normalisiert, wenn ich einfach ein bisschen mehr trinke. Wenn dann noch Muskelschmerzen dazukommen, so, oh, ich bin so platt und meine Muskeln sind so steif und ich komme nicht so richtig in die Gänge, dann habe ich ja schon mal 2 Körpersignale. Also die Beine schmerzen, die Ruheherzfrequenz ist hoch und ich nutze auch ganz gern tatsächlich einfach so eine handelsübliche Infrarotthermometer und gucke mir dann die Körpertemperatur an. Und wenn die dann auch noch ein bisschen erhöht ist, dann habe ich eigentlich schon mal so 3 Signale, die mir irgendwie, und da gibt es schon gute Daten dazu, die mir dann sagen würden, heute ist vielleicht jetzt nicht eine sehr lange Trainingseinheit oder eine sehr intensive Trainingseinheit, vielleicht auf dem Plan, sondern vielleicht mache ich es dann doch ein bisschen kürzer oder ich mache einfach mal das, was ich sonst eigentlich machen sollte, wie sowas wie Mobility oder einfach mal eine gänzlich andere Sache, die nicht ganz so fordernd ist, wie jetzt eine lange Laufeinheit oder eine intensive. Also Herzfrequenz, dann so ganz einfach eine Schulnotenskala machen von 0 bis 6 oder von 1 bis 6. 1 sind die Beine sind super, 6 die Beine sind richtig kaputt und müde und schlapp. So, und da kann ich so ein Tagebuch führen, ne? Mit der Ruheherzfrequenz, mit so einer Skala. Und wenn ich merke, das läuft jetzt aus meinem Normbereich raus, meinem persönlichen Normbereich raus, da muss man jetzt nicht gänzlich den Plan ändern, aber dann zumindest mal wachsam sein. Und arg viel mehr habe ich jetzt so als Hobbyläufer gar nicht zur Verfügung. Man könnte noch die Herzratenvariabilität nehmen, das ist ein bisschen was Komplexeres. Das kann man durchaus auch anwenden, also die HRV-Messung. Finde ich nicht schlecht, die muss aber sehr, sehr, sehr gut standardisiert sein. Da muss ich wirklich drauf achten, wann mache ich die Messung, wie mache ich die Messung. Und dann kann ich die genauso ähnlich wie die Ruheherzfrequenz auch dafür verwenden. Dann könnte ich noch so ein bisschen mehr überlegen, nehme ich in so eine Skala vielleicht noch auch Schlaf mit rein. Also wenn ich dann auch noch schlecht geschlafen habe, dann kann man dann so mehrere Dinge zusammenbringen und sagen, naja, wenn die alle auf Rot sind, ja, dann nehme ich jetzt heute mal mit dem Training einfach, dann lasse ich es einfach mal. Und in der Regel ist das die viel, viel bessere Taktik, als zu sagen, ich klebe da jetzt an meinem Plan weiter und ziehe den jetzt einfach stumpf durch.
Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass wir da schon mal so 3 bis 4 eigentlich Variablen an die Hand bekommen haben, die wir tracken können, die uns dann im Endeffekt auch das Training so ein bisschen freier machen. Würdest du aber sagen, es gibt auch Situationen, in denen man sich trotzdem einfach nur an den Plan halten sollte? Also gibt es auch sowas wie eine Überindividualisierung, weil es sind ja jetzt schon einige Variablen, die man da mit auf dem Schirm haben sollte. Oder ich frage mich halt, ob man sich da auch so ein bisschen reinsteigern könnte.
Also solche Situationen wird es sicherlich geben. Also ich bleibe bei der Person, die so 3 oder 4 Mal die Woche läuft. Da kommt man an und für sich nie so richtig in eine kritische Situation, außer man hat so diese biomechanischen Wehwehchen, ne? Also die Sehne tut so ein bisschen weh, die Bänder tun so ein bisschen weh, Gelenke tun ein bisschen weh, weil wenn ich da dann an meinem Plan kleben bleibe, dann kann ich mir dummerweise halt auch längerfristigeren Schaden so einen Schaden reinholen, der deutlich länger braucht, um den auszukurieren, als dass sich diese Trainingseinheit dann vielleicht lohnen würde. Also an der Stelle würde ich, da wäre ich auch nochmal vorsichtig, aber ansonsten, Überindividualisierung kann man immer machen, ne? Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir tracken jetzt alles das, was so die Technologien alle so mit sich bringen, dann passiert ja das, was ich als Informationsüberflutung nennen würde. Es ist ja nichts anderes als ich habe viel zu viele Informationen und dann die Frage ist, auf was höre ich denn jetzt eigentlich? Und ich persönlich bleibe dabei, wenn die Beine sich okay fühlen, wenn ich gut geschlafen habe und die Ruheherzfrequenz ist im Soll, dann kann ich absolut an meinem Plan bleiben oder ich kann sogar auch mal eine Trainingseinheit, wenn ich mich gut fühle, auch mal verlängern. Das steht ja nirgends, dass das verboten ist. Ne? Nur weil auf dem Plan 60 Minuten steht, dann mal halt 75. Ich muss halt immer wieder diesen Prozess durchlaufen. Bin ich so in der Norm? Fühlt sich das gut an? Sagt die ein oder andere Daten, die ich da so zur Verfügung habe, sind die auch noch im Grün und dann kann ich da weitermachen.
Es klingt ja schon so, als ob wir eigentlich also gerade auch als BreitensportlerInnen, ne, durch Individualisierung, also dass wir da durchaus von profitieren können, wenn wir die Reize dann mehr an uns selber anpassen. Wurden dazu eigentlich auch mal so großflächige Studien oder so durchgeführt, interessiert mich noch? Also wo verglichen wurde, ob standardisierte Trainingspläne eher zum Erfolg führen als vielleicht Anpassungen zwischendrin? Vielleicht wurde sowas auch nur an ProfisportlerInnen durchgeführt?
Nee, haben wir tatsächlich selber gemacht, vor kurzem. Die hat sogar relativ Wirbel verursacht, die Studie. Und zwar haben wir verglichen genau solche adaptiven Prozesse. Ne? Also wir haben, also man nimmt so Biodaten und sagt, also in dem Fall war es die Herzratenvariabilität, man nimmt die HRV und passt die dann entsprechend seinen Normwerten letzten Endes an. Also entweder macht man weniger Training oder nimmt ein bisschen oder lässt eine Trainingseinheit weg und vergleicht das mit vorgefertigten Trainingsplänen. Und da ist es in der Tat so, dass die individuellen, also die adjustierten, die tagesadjustierten Vorgaben nicht zu einer, also in beiden Fällen kam es zu einer Leistungssteigerung, die war nicht unterschiedlich, aber bei den individuellen Prozessen musste weniger Training absolviert werden. Also man kam insgesamt mit weniger Training auf den gleichen Trainingseffekt. Und das ist natürlich schon spannend, gerade bei so Hobbysportlern, die vielleicht dann auch ein bisschen so Zeitbudgetproblem irgendwie haben. Kann das vielleicht doch nochmal eine ganz gute Möglichkeit sein, seinen Wochenprozess so ein bisschen effizienter zu gestalten? Also das scheint es tatsächlich zu funktionieren, ja.
Ja, super cool. Also das sind ja eigentlich schon mal Good News absolut für alle Leute da draußen, die vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen mit dem Zeitmanagement strugglen. An welchen Parametern habt ihr euch da orientiert? Also was wurde dann genau nachjustiert? Ihr habt euch an der Herzfrequenz vor allem?
Ja, genau, an der HRV. Ne? Wenn die HRV, wenn die drohen würde, also weniger variabel zu werden, dann ist die Ansage entweder weniger zu trainieren oder gar nicht zu trainieren. So, und dann guckt man sich das über einen Zeitraum an, guckt sich dann die Leistungsveränderungen an. Und dann stellt man halt fest, und das jetzt in dem Fall war sogar meta-analytisch, also bedeutet, viele, viele Studien sind da oder mehrere Studien sind da eingeflossen. Also man kriegt das auch über mehrere Studien hinweg tatsächlich aus der Literatur rausgefiltert, dass dieser individuelle Ansatz, also es hat formuliert, eigentlich keinen wirklichen Unterschied bringt, nur dass sie halt weniger trainieren muss.
Ja, ja. Ist ja dann durchaus immerhin, doch ein Unterschied, ja, genau, in der Praxis, ne?
Ja. Ich meine, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich meine, man spart sich eine Trainingseinheit dann pro Woche.
Ja,
glaube ich, war es. Oder 0,0 irgendwas an Einheiten, ja.
Okay. Und wenn wir das jetzt in der Praxis auch so ein bisschen uns daran orientieren wollen würden, würden wir dann quasi anfangen, unsere Herzfrequenz einfach, ja, vielleicht kontinuierlicher auf dem Schirm zu haben, kontinuierlicher zu tracken? Und ab wann beginnt dann die Anpassung? Also wenn ich jetzt nach einer Trainingseinheit schon merke, dass es jetzt 5 Schläge drüber als sonst, wäre das dann schon der erste Moment einzugreifen? Oder wie lang sind diese Beobachtungszeiträume?
Leider zu kurz. Ne? Das sind immer die klassischen, also wir kriegen, wenn wir so, also besser trainierte Personen, die kriegen wir höchstens mal so 8 oder 10 Wochen, kriegen wir die motiviert, irgendwie sich in so einem Laborsetting oder in so einer, ne, in so einem bisschen künstlichen Zustand so zu committen. Arg viel länger geht das eigentlich gar nicht. Nee, aber was kann man handelsüblich, was kann man machen? Also wie gesagt, ich würde, wenn man es kann oder wenn man die Technik hat, einfach die Ruheherzfrequenz jeden Morgen irgendwo aufschreiben. Mittlerweile machen das ja die Wearables oder so tragbare Systeme, machen das ja de facto automatisiert. Also das ist gar nicht mal so das Problem. Und was ich im Trainingsprozess machen würde, wäre auf jeden Fall im Warm-up, ne? Also ich laufe, bin so 5 Minuten, 7, 8 Minuten unterwegs und dann würde ich eine ganz, ganz definierte Geschwindigkeit wählen. Also in meinem Fall sind es ziemlich genau 10 km/h. Ne? Ich laufe dann immer 10 km/h und gucke mir dann an, mit welcher Herzfrequenz bin ich denn unterwegs. So, und beim Anfänger, der loslegt, ich sage jetzt eine Zahl, die ist ja wirklich individuell, dann sind wir so bei, weiß ich nicht, Puls 140 oder 100, 150, je nachdem. Und dann muss eigentlich mit jeder Trainingseinheit ein paar Schläge diese Herzfrequenz immer ein bisschen runtergehen, sofern die Außentemperatur einigermaßen konstant ist, Gegenwind und so weiter, ne, dass ich diese Faktoren alle irgendwie eliminieren kann. Bedeutet, ich muss halt, ich mache das in jeder Trainingseinheit und im Mittel über die Tage hinweg muss diese Herzfrequenz runtergehen. Und das ist ein ganz klassischer Ökonomisierungsprozess. Also das gesamte Herz-Kreislauf-System braucht für 10 km/h dann einfach weniger Schläge. Und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Indikator dafür, dass das Training greift. Das ist natürlich im Top-Bereich. Irgendwann mal wäscht sich das aus. Ne? Also im erfahrenen Zustand wäscht sich das irgendwann mal aus, weil ich habe so viele Trainingseinheiten, da kann ich mich nur noch bedingt irgendwie ökonomisieren. Aber wenn dann, auch da gilt es, wenn dann in einer Trainingseinheit die Schläge auf einmal 5 Schläge höher sind oder 10 Schläge höher sind, dann ist das für mich ein Indikator. An dem Tag ist irgendwas, da ist irgendwas im Busch. So, wenn ich, wie gesagt, ich habe mein Flüssigkeitszufuhr ist normal wie immer. Die Außentemperatur ist jetzt nicht irgendwie 10, 15 Grad höher als sonst. Ne? Solche Faktoren, wenn ich die alle irgendwie, wenn das nicht der Fall ist, ja, dann würde ich im Training an dem Tag einfach weniger machen. Und keine intensive Einheit, das lohnt sich nicht. Und in der nächsten Trainingseinheit gucke ich dann nochmal rein, wie sieht die Herzfrequenz aus? Und wenn da erstmal nichts dagegen spricht, ja, dann gehe ich wieder in meinem Trainingsprozess weiter. Also okay, das ist ein sehr, sehr gutes Aber, und das ist die wichtige Botschaft, eine Messung ist keine Messung. Wir brauchen viele, viele Messungen, also über die Zeit hinweg, einfach mal so 6, 7, 8, 9, 10, 11 Messungen.
Ja. Okay. Ja. Ja, gut, ergibt ja auch Sinn, dass man sich nach einer Messung nicht irgendwie einschätzen kann auch und noch gar keine Trends feststellen kann. Wenn ich jetzt so externe Faktoren wie zum Beispiel Schlaf auch noch mit einberechne, wenn ich jetzt wüsste, ich habe heute schlecht geschlafen und daher kann ich mir erklären, warum meine Herzfrequenz höher ist, würde es dann trotzdem auch im Umkehrschluss bedeuten, dass ich dann weniger trainiere an dem Tag? Oder habe ich den Grund ja dann einfach nur gefunden und kann trotzdem trainieren?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen, da ist man so ein bisschen auf Messerschneide, ne? Mhm. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Wenn klar ist, wenn ich auch weiß, woher der Schlafmangel kommt, ne, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin zu spät ins Bett und war noch ein bisschen vielleicht noch irgendwie emotional aufgewühlt oder keine, also wenn man da Zusammenhänge bringt, ja, kann das vielleicht ganz gut sein, wenn man dann die Möglichkeit hat, nach der Trainingseinheit auch noch zu regenerieren, ne, also wenn man in seinem Alltag dann auch noch Entlastungsphasen hat, dann danach, na, dann kann man das vielleicht auch mal riskieren zu sagen, okay, ich bleibe jetzt in der Trainingseinheit. Man darf sich dann aber nicht wundern, wenn man dann vielleicht dann doch den Infekt hat oder andere Wehwehchen hat. Da würde ich, ja, das ist eine doofe Situation. Schlafmangel ist definitiv einfach, ist blöd. Das ist einfach, weil man es nicht abschätzen kann. Also ich würde jetzt nichts hochgradig forderndes, ne? Was niedrigintensives wird man schon verdaut bekommen, aber muss nicht unbedingt. Das hängt von den Lebenssituationen halt ab.
Ja, da bin ich auch ganz dabei, dass man sich nicht dann immer durchquälen muss in der Hoffnung, dass man am Ende stärker in Anführungszeichen aus der Einheit rausgeht, sondern auch ein bisschen smarter rangehen darf. Und wenn man schon solche Variablen auf dem Schirm hat, sie dann auch auswerten darf und dann danach acten sollte. Wenn den Leuten jetzt, wenn sie jetzt sich vielleicht noch eine weitere Variable angucken wollten, neben der Herzfrequenz, vielleicht bei Leuten, die auch schon ein bisschen, also noch ambitionierter rangehen als AnfängerIn, gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest, sich anzugucken?
Also wir machen im Labor tatsächlich, wir gucken uns so Stresshormone an. Ja, Stresshormone haben aber ein bisschen den Nachteil, die haben natürliche Schwankungen ohnehin am Tag. Das heißt, da kommst du um eine Mehrfachmessung nicht umher. Ne? Mhm. Du musst dann morgens, mittags, abends, wir machen 5-Fachmessungen über den Tag verteilt. Und man kann schon, wenn man so gestresster im Sinne von viele, viele Trainingseinheiten, dann kann man schon so ein bisschen Veränderungen im Hormonprofil sehen. Ja, also das geht, empfinde ich aber nicht als eine richtige Steuergröße, weil die einfach zu anfällig sind von äußeren Einflüssen. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt hier, wir würden unsere klassischen Sportstudenten nehmen, ne, da sind auch viele Läufer dabei und dann würden wir die laufen lassen, mit denen irgendwie ein Trainingsexperiment machen und jetzt sind die gerade in ihrer Prüfungsphase, ne? Mhm. So, da brauche ich eigentlich Stresshormone gar nicht messen, weil das glasklar ist, dass das hat mit Training wahrscheinlich nichts zu tun, sondern das ist das Emotionale, was außenrum ist. Aber das könnte man schon durchaus nehmen und wird so in diesen potenziellen Übertrainingsmarkern, was auch immer dieses Übertraining letzten Endes ist, das ist ja eine ganz, ganz schwammige Angelegenheit, wird es schon ganz gern mal so genommen, Hormonprofile sich anzuschauen, um zu gucken, gibt es da Entgleisungen. Ist aber ein echt schwieriges Feld. Muss man schon so sagen. Also man muss bei dem Thema, wenn es um Überlastung, Überforderung und so weiter geht, da muss man schon so ein Orchester an Variablen nehmen, um so ein bisschen zu beurteilen. Weil es gibt keinen Wert, wo wir sagen können, okay, bis hierhin ist okay und danach bist du jetzt irgendwie überfordert oder so. Das sind so schleichende und vor allem, wie unser Thema halt ist, individuell. Also wir müssen uns die Profile angucken, idealerweise über einen längeren Zeitraum, um dann beurteilen zu können, jo, das geht jetzt so ein bisschen entgleist jetzt hier an der Stelle. Aber da kann man die Stresshormone auf jeden Fall noch nehmen. Ein bisschen, was man noch ganz gern macht bei uns, sind so muskuläre Überlastungsmöglichkeiten. Das sind so Enzyme, die sonst eigentlich nur in der Muskelzelle vorkommen. Und wenn wir die im Blut messen können, dann ist das auch immer so ein Zeichen, oh, da sind Muskelzellen so ein bisschen jetzt tatsächlich richtig gefordert, richtig kaputt gegangen und damit beurteilen wir so ein bisschen Muskelschaden. Die haben aber so ein bisschen den Nachteil, da kann vielleicht nur ein oder zwei Fasern, können da richtig kaputt sein. Und dadurch geht die Konzentration nach oben. Aber die Muskelfunktion als solche kann fast gänzlich erhalten sein. Also da kriegt man also ein bisschen auch manchmal falsche Interpretationen. Also man muss viele, viele Marker einfach zusammennehmen, um sich dann so ein bisschen ein Bild zu machen.
Ja, ist immer super spannend. Ist halt so schade, dass man dann als Breitensportler irgendwie keine Möglichkeit hat, auch einfach mal seine Stresshormonlevel zu testen.
Ja, ist aber auch nicht, ich finde, also man ist mit der, also indirekt ist ja HRV-Messung, ne? Also die Herzratenvariabilität ist ja so ein bisschen die Tür oder das Tor ein bisschen zur Stressdiagnostik. Das ist nicht so verkehrt. Also da, wie gesagt, das Einzige, weshalb ich so ein bisschen vorsichtig bei der HRV-Interpretation bin, ist, die muss wirklich standardisiert durchgeführt werden. Und wenn man das macht, also wenn man zum Beispiel einen Brustgurt nachts trägt oder sich teurere Systeme kauft, die das dann zulassen, die quasi automatisiert im Schlaf die HRV messen, dann ist das ein super Tool und damit kriegt man schon so ein bisschen so ein Konglomerat aus der körperlichen Förderung, ne? Also wie gefordert bin ich körperlich und wie emotional gestresst bin ich, das kriegt man da schon in dieser Variable zusammen. Und wenn man dann mal so einen Film ablaufen lässt über ein paar Tage, ein paar Wochen und man dann merkt, okay, da gehen die Werte hoch oder die gehen runter, da kann man da schon so ein bisschen datengestützt sein Training schon auch anpassen. Ja.
Ja, auf so Gadgets und so will ich auch gleich nochmal mit dir eingehen. Vorher würde mich dann aber natürlich noch interessieren, wie du zum Thema Periodisierung stehst. Oh. Weil wir haben ja jetzt so ein bisschen herausgefunden, dass Individualisierung schon gut ist. Und klassische Periodisierung macht ja dann eigentlich so ein bisschen das Gegenteil.
Ja, also Periodisierung muss man ja wissen, wo das herkommt. Das kommt ja eigentlich ursprünglich gar nicht so sehr aus einem biologischen. Also wir haben schon Perioden unterschiedliche in der Biologie. Also zum Beispiel, wir haben so Tag-Nacht-Perioden. Ne? Da findet man solche Zyklen. Wir haben zum Beispiel bei der Frau, was jetzt ganz heiß diskutiert wird, wir haben Monatszyklen. Also da steckt ja das Wort Periode letzten Endes ja auch drin. Also wir haben schon so gewisse On-Off-Phasen oder wo sich Systeme einfach so ein bisschen zeitlich, ne, also periodisch letzten Endes verändern. Aber das Grundkonzept, das, was wir in der Sportwissenschaft als Periodisierung sehen, kommt ja eigentlich eher so ein bisschen aus dem Krafttrainingsbereich ursprünglich und ist auch eher eigentlich eine Planungsproblematik. Also ganz einleuchten wird es zum Beispiel, wenn man so eine Jahresplanung in die Vorbereitungsphase, Übergangsphase und Wettkampfphase und dann im Nachgang quasi auch nochmal so eine Übergangsphase, dann wieder zur Vorbereitungsphase. Also das sind so Planungsstrategien, die aber keiner wirklichen biologischen Background entsprechen. Es ist ja nicht so, dass wir in den Wintermonaten was ganz besonders gut können, ne? Ja. Und dann im Frühling auf einmal, weil die Sonne dann auf einmal kommt, was noch besser irgendwie können. Also das haben wir, also es sind eher so Periodisierungs-, sind eher Planungsgeschichten. So, wenn man in die Planung geht, dann hat man eine Grobplanung, eine mittlere Planung und eine Feinplanung. Also sagen wir mal so eine, also das, was wir im Sport wirklich am allerbesten so kennen, würde ich sagen, ist alles, was so in 8-Wochen-Perioden sind. Ne? Weil die meisten Studien, die dauern halt irgendwas zwischen 6 und 12 Wochen. In dem Zeitraum wissen wir über Periodisierung sehr, sehr viel. Da können wir dann solche Experimente machen. Wir machen jetzt 3-mal Training. Also wir vergleichen zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch mit Training, was wir dann irgendwie Montag, Mittwoch, Freitag machen, so als Beispiel. Ne? Oder wir untersuchen Trainings morgens gegenüber Training abends. Ne? Da kriegt man dann schon so ein Gefühl dafür, was solche unterschiedlichen Periodisierungsmuster letzten Endes bewirken. Die sind aber alle, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit so einer hohen Variation behaftet. Also statistisch kriegen wir da im Mittel ein bisschen den Unterschied raus. Es wäre aber nicht so für mich zu sagen, ich muss mich jetzt nach einer gewissen Periodisierung committen. Ne? Also ich plane da jetzt was irgendwie nach einem gewissen Muster, weil die Variation so groß ist. Die ist also enorm. Bedeutet, dass es für das Individuum, für den Einzelfall wahrscheinlich sehr, sehr große Spielräume gibt, wie man seine Periodisierung irgendwie gestaltet. Das Einzige, wo ich vorsichtig bin, aber was durchaus eine sehr starke Relevanz hat, ist diese Periode etwa ungefähr 2 Wochen vor einem Wettkampf. Was ich damit sagen möchte, ist, ich kann jetzt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 40 Wochen Vorbereitung habe auf einen Marathon oder 30 Wochen, dann kann ich mich in den 30 Wochen davor recht, sage ich mal, da habe ich viele Möglichkeiten, mich anzupassen. Also ich kann viele lange Einheiten machen, ich kann auch mal ein bisschen was intensiver machen. Da kriegt man schon so ein bisschen, sage ich mal, 5 oder 6% Unterschied hin. Ich kann aber mich in den 3 Wochen oder 2 Wochen vor einem Marathon so schlecht verhalten, dass ich meine 30 Wochen, die ich davor aufgebaut habe, schon deutlich runterdämpfen kann. Ne? Also wenn ich da übertriebene Experimente mache, was man dann so aus dem Spitzensport hört, was machen die Jungs denn da oder die Damen, was hat jetzt der Champion da am Montag vor dem Wettkampf oder am Dienstag noch, was absolvieren die da oder was essen die da, was machen die da etc. Das würde ich aber nicht mehr unter Periodisierung, sondern halt so, wir nennen das Tapern, diese Tapering-Phase. Die ist schon nicht ganz uninteressant und, muss man fairerweise auch sagen, recht schlecht erforscht.
Echt?
Ja, die ist, ja, weil es halt einfach, also wie willst du das experimentell sauber hinkriegen? Du müsstest ja eine Horde an Läufern aufbauen, recht standardisiert irgendwie aufbauen, um dann dem einen, das würde keine Ethikkommission zulassen, dann der einen Gruppe sagen, okay, wir machen jetzt ein ungünstiges Programm und eins, was vielleicht, das funktioniert gar nicht, ne? Also das würde keine Ethikkommission bei uns zulassen. Also das ist ein sehr schwieriges Feld, aber ich würde sagen, das ist die relevanteste Phase letzten Endes. Und das, was ich davor mache, ich bleibe dabei beim Marathonläufer. Das ist, der muss einfach irgendwie gesund auf eine höhere Anzahl an Kilometern kommen. Und wenn man gesund auf ein gewisses Kilometerniveau kommt, dann kommt man im Marathon schon sehr, sehr weit. Mhm. Man kann sich aber wirklich dumm in den letzten 2 Wochen davor verhalten.
Ja.
Das macht dann relativ viel kaputt, ja.
Okay, also kann man ja eigentlich dann so ein bisschen schlussfolgern. In den letzten 2 Wochen darf es dann recht unindividuell sein. Also da dann vielleicht nicht mehr große keine Anpassung.
Nee, da würde ich tatsächlich sagen, da müsste ich erst recht individuell rangehen und da bleibt dir nichts anderes übrig als Learning by Doing. Hm. Das ist so. Also man muss dann schon mal so 5, 6, 7, 8, 10 Wettkämpfe machen und dann ganz unterschiedliche Muster. Ne? Also Muster heißt, man überlegt sich die 2 Wochen, okay, was mache ich jetzt quasi T-14, ne? So T-13, also in den Tagen davor mache ich eher eine längere Einheit oder mehrere längere Einheiten. Wann mache ich meinen letzten langen Lauf? So, ne? Und konservative Modelle sind eher, dass man halt sagt, okay, so in den Tagen 7 bis 10 vor einem Wettkampf, da mache ich vielleicht meine letzte lange Einheit und in der letzten Woche, da werde ich jetzt auch nicht, sage ich mal, den Turbo noch zünden können. So mache vielleicht auch keine Ernährungsexperimente. Man könnte ja so ein bisschen mit Kohlenhydraten so ein bisschen experimentieren. Das ist schon, sage ich mal, ab einem gewissen Leistungsniveau auf jeden Fall anzuraten. Aber es gibt keine so richtigen Patentrezepte. Ne? Und das muss man dann wirklich individuell mal ausloten. Und dann kommt's. Das ist leider nicht immer reproduzierbar. Das ist leider der Fall. Also wenn man mal einen guten Ablauf hatte, heißt es nur lange nicht, dass ich das beim nächsten Mal dann einfach copy und paste so mache und dann kommt das Gleiche raus. Das ist leider ein bisschen blöd.
Ja, schon.
Ja.
Wenn man sich schon denkt, dass man den Schlüssel gefunden hat.
Ja, genau.
Schade. Aber ja, da hast du ja schon richtig gesagt, dass natürlich die Erfahrung dann auch richtig viel mit reinspielt. Dass man, ja, je mehr Wettkämpfe man macht, mehr Erfahrung natürlich sammelt, was einem persönlich am Ende nützt und was weniger. Und ab wann man vielleicht noch experimentieren darf und wann auf gar keinen Fall. Also ja, Erfahrung macht dann da wahrscheinlich schon viel aus.
Na klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay, dann lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen reingucken in Wearables oder Gadgets an sich, inwiefern die uns bei so einer Individualisierung unterstützen können. Vielleicht auch gerade, wenn wir halt keinen Coach oder keine Lauftrainerin zur Verfügung haben. Was können wir da so tracken, was relativ zuverlässig dann auch darauf hindeutet, dass eine Anpassung ja passieren sollte?
Also, wenn man in das Thema, also wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt wirklich so einen individuellen Trainingsprozess, dann gibt es für mich eigentlich zwei Situationen. Das eine ist, ich bin eher ein Anfänger, so. Dann geben ja mittlerweile die besseren Smartwatches, würde ich jetzt mal sagen, von den ganz großen Anbietern ja auch mittlerweile Trainingspläne. Na, die sagen einem dann so, heute empfehle ich dir eher das, empfehle ich dir eher das, empfehle ich dir eher das. Da sind wir momentan tatsächlich gerade dran, das zu überprüfen.
Cool.
Auch einen Vorgefertigten gegenüber genau das, was die Uhr einem vorgibt. Und mal gucken, also funktioniert das. Da würde ich, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, auf welche, also was die Kernalgorithmik dahinter ist, also was die Kernüberlegung ist. Und ich vermute aber sehr stark, die wird Herzfrequenz und HRV getrieben sein. Also die Uhren schauen sich dann über einen Zeitraum HRV an und gehen dann nach den klassischen momentan so ein Patent und sagen etwa 80% Anteil niedrigintensiv und etwa 20% etwas intensivere Anteile. Und werden das vermischen. Und das Signal für heute, dass du intensiver was machen, wird dann kommen, wenn die Uhr feststellt, oh, der ist verhältnismäßig regeneriert. Vermute ich, dass das so sein wird. So würde ich es ja auch als Trainer ziemlich sicher auch so machen. Nur, dass es halt über die HRV eben gesteuert ist. Ne? Also wenn die HRV, sage ich mal, man hat so Normalbereiche und wenn man im Normalbereich so ein bisschen ist, vielleicht auch im etwas ungünstigeren, aber immer noch im Normalbereich, dann wird die Uhr einem sagen, ja, lauf langsam niedrig intensiv. Und wenn man dann eine gewisse Erholungszeit hat, der vielleicht mal 2 Tage gar nichts gemacht hat, dann wird die Uhr einem sagen, ja, heute kannst du vielleicht mal Intervalle machen. Das kann man machen, aber auch da gilt die Regel, nur weil die Uhr piepst oder einem sagt, heute ist Vollgas angesagt, heißt das nicht, dass man das an diesem Tag machen muss. Ne? Also das ist, die Uhr greift auch nur auf eine Variable von gefühlt Hunderten, die man machen könnte oder nehmen könnte, um so einen Trainingsprozess zu beurteilen. Das mag erstmal ein ganz guter Indikator, eine Hilfestellung sein, aber man ist ja mündig genug, also man überlässt sich ja da jetzt nicht der Technologie. Wenn man merkt, es fühlt sich nicht gut an, dann lässt man es. Dann modifiziert man es, dann macht man das, wo man das Gefühl hat, okay, das tut mir jetzt gut, ist in der Situation die richtige Entscheidung. Und dann ist das auch die richtige Entscheidung an dem Tag. Und da sehe ich eher die Problematik, dass man da vielleicht, wenn man unerfahren ist, dann vielleicht nicht das Handwerkszeug hat, zu sagen, welches Werkzeug kann ich jetzt aus der Toolbox nehmen, ne, um vielleicht den Nagel doch in die Wand zu hämmern. Da gibt es halt günstige und ungünstigere Werkzeuge und der Anfänger hat da einfach vielleicht gar nicht so die Auswahl. Und beim Fortgeschrittenen, da kommen wir von den Technologien her, bin ich eigentlich mit der Smartwatch, die kann mittlerweile relativ viel. Was man aber schon auch wissen muss, ist insbesondere Schlafqualität. Quantität ist nochmal ein bisschen was anderes, aber Qualität mit einer am Handgelenk getragenen Uhr zu messen, ist einfach ist nicht das richtige Tool. Ne? Mhm. Das muss man einfach so sagen. Also wenn man die Daten sich anschaut und das mit wirklichen Schlaflaborparametern sich anguckt, dann sind die nicht deckungsgleich und können vor allem auch, also nicht alle Technologien können REM-Schlafphasen, also wo es um Tiefschlafphasen geht, auch wirklich sauber abbilden, um dann auf die Qualität. Aber auch da mal ganz ehrlich, ich habe jetzt sehr, sehr viele Nächte hinter mir, wo ich Erfahrungen sammle und ich am Morgen doch recht gut von mir sagen kann, oh, habe ich gut geschlafen oder nicht gut geschlafen. Ja. Das würde ich sogar von meiner 12-jährigen Tochter wahrscheinlich auch erwarten. Hast du jetzt gut geschlafen oder nicht? Weil sie hat ja schon etliche Nächte hinter sich. Braucht es da manchmal diese Technologie? Das ist ja schon auch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Aber ja, wenn man mal so Trends hat, kann man schon dann, und man erhält ja so schöne Grafiken, wie es zu dem Zeitpunkt X war, ob man viel oder nicht so gut geschlafen hat. Und man legt das einfach mal über das, was man trainiert hat. Na, man guckt sich mal so Linien an. Und wenn die Uhr einem dann so ein bisschen zeigt, hier war so eine Hochphase, hier habe ich einfach mal mehr Trainingseinheiten gemacht, längere Trainingseinheiten gemacht und man sieht, die Schlafqualität hat sich erstmal verändert, dann scheint da ja eine gewisse Sensibilität der Technik zu sein, diese Phasen detektieren zu können. Die Frage ist nur, welche Konsequenz leite ich jetzt da davon ab? So. Ja. Aber im Nachgang zu sehen, okay, da scheint mein Schlaf vielleicht verändert zu sein, bedeutet ja für mich in der nächsten Phase, wenn ich wieder so eine Hochbelastungsphase habe oder höhere Belastungsphase habe, dass ich dann halt vielleicht noch mehr auf den Schlaf achte oder ich zumindest, sagen wir mal, alle Faktoren, die für einen guten Schlaf irgendwie zwingend sind, dass ich die halt irgendwie beachte. Ne? Also da kann ich dann schon so ein bisschen Ableitungen treffen. Meistens trifft man die dann, wenn es zu spät ist, ne? Wenn ein Infekt da ist oder so. Mhm. Und man sieht, okay, anhand der Linie hätte ich eigentlich schon erkennen können, dass es bergab geht. Ja. Da sind diese Frühwarnsysteme, würde ich sagen, immer noch nicht so richtig geeignet. Bis auf die HRV, die finde ich nach wie vor das Sensibelste, aber auch das Kritischste, weil die einfach, die muss einfach sauber erfasst werden. Das ist so.
Ich glaube, die HRV ist ja auch das, was dann am Ende wahrscheinlich den Wert der Body Battery ausspuckt. Ja, genau. Das haben ja auch viele Laufuhren. Ne? Mhm. Ich muss sagen, bei mir wirkt die eigentlich schon immer recht plausibel. Also an Tagen, an denen ich mich ausgelaugt fühle, ist sie auch meistens unten. Wahrscheinlich, weil sie mit der Herzfrequenz am ehesten noch arbeitet, ne? Und sonst nicht so viel mit einbezieht.
Ja, genau. Also mehr hat ja die Uhr nicht. Die hat ja dann nur noch Bewegung letzten Endes. Also die kann so ein bisschen physikalisch zurückrechnen, wie bewegt war der Körper. Also, aber auch nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, weil ich könnte jetzt hier meinen Arm bewegen. Ne? Das hat jetzt auf meinen Gesamtkörper keinen Einfluss. Aber über viele, viele Tage hinweg merzt sich das Problem dann irgendwann mal aus und dann kann die Algorithmik quasi da so ein bisschen zurückrechnen. Und es würde mich nicht wundern, nur worauf ich hinaus möchte, ist, das eigene Körpergefühl, das ist das, was geschult werden muss. Und wenn mir irgendwas sagt, heute jetzt nicht unbedingt so, dann ist das ein Signal. Und dann kommt aber, dann sind wir ja sofort in der Psychologie und in der Motivation. Und wenn ich dann rausnehme und das dann in so, nächste Trainingseinheit, jetzt bin ich wieder so ein bisschen, muss ich jetzt. Auch das ist ein Signal, dann muss ich halt schon mal hinterfragen, warum will ich jetzt nicht sofort die nächste Trainingseinheit machen? Ne? Also bin ich vielleicht auch nicht körperlich überfordert? Bin ich vielleicht auch einfach mental so gefordert gewesen, dass ich vielleicht einen längeren Zeitraum einfach Pause brauche? Ne? Ja. Weil ich eine gewisse Monotonie habe. Und ich vielleicht auch eine gewisse Variation brauche. Auch das ist ein Signal. Dafür gibt es ja aber noch keinen, also mir nicht bekannt, ein Wearable, was sowas messen würde. Ne? Aber allein die Tatsache, dass ich muss mich wieder aufraffen, es ist halt so schwer und so. Warum ist das so? Und da hilft ja auch keine Technologie in dem Sinn, sondern da muss man dann schon so, woran liegt das? Und dann, da finde ich, helfen dann auch mal Tagebücher, um einfach mal so ein bisschen zu sehen, was habe ich denn gemacht? Ich habe ein bisschen mehr als sonst oder habe jetzt immer das gleiche Training gemacht. Jetzt wird es mal Zeit, mal was anderes zu machen. Auch das ist ja Individualität. Ne? Das Variation und eigene geplante Variation ist ja auch eine Individualisierung.
Stimmt, ja. Ja, da bin ich auch dabei. Also auf jeden Fall Journals oder Trainingstagebücher und so zu führen. Am Ende hat man einfach mehr Daten, die man dann am Ende auswerten kann. Kann genau. Schaden. Hm. Du hast jetzt vorhin aber, glaube ich, auch kurz Brustgurte angesprochen. Das wäre ja auch nochmal eine andere Wearable sozusagen oder eine andere Technologie. Ist das denn für Fortgeschrittene interessant, darüber dann vielleicht auch mehr zu tracken und nicht nur über die Laufuhr?
Naja, es gibt jetzt unterschiedlichste, sage ich mal, Messorte anatomisch, ne? Also es gibt ganze Shirts, die Sensoren haben. Es gibt Stirnbänder, die so ein bisschen versuchen, EEG-Ableitungen so ganz einfache zu kreieren. Es gibt so Ohrstöpsel, die gewisse Biosensor oder letzten Endes ja Variablen abgreifen. Ich will jetzt nicht sagen, die Örtlichkeit definiert letzten Endes oder wird ein bisschen von der Logik her. Ne? Also wenn ich ein EEG ableiten möchte, dann mache ich das nicht irgendwie am Oberschenkel. Ne? Dann muss ich schon mir irgendwie was suchen, was auch in der Nähe des Gehirns ist. Da tut sich einiges. Ich muss aber sagen, so wie ich den Markt überblicke, sehe ich aktuell keine Technologie, die uns da ins nächste Level bringt, was jetzt so Trainingsfortschritte etc. Bringt. Also ich sehe momentan nichts, was die Smartwatch nicht könnte in Bezug zum Laufen. Da sehe ich momentan nichts. Also nichts Wirkliches. Leider.
Ja.
Und dann ist die Frage, wenn es das gibt, wie valide ist es, wie reliabel sind die Messungen? Aber das ist dann das Nächste. Aber ich sehe momentan aktuell in diesem Monitoring-Bereich noch nichts.
Nee. Was ist so deine Meinung oder vielleicht hast du da auch so einen kleinen Ausblick für die nächsten Jahre? Denkst du, dass individualisierte Trainingsansätze dann immer wichtiger werden, auch gerade mit Hilfe solcher, also wir alle haben wahrscheinlich schon eine Laufuhr, ne? Also gerade auch mit Hilfe von Wearables und so ein bisschen eigenverantwortliche Individualisierung beziehungsweise Trainingsanpassung, wird das noch mehr kommen, gerade weil jetzt auch so viel mit KI gearbeitet wird?
Ja, also man muss jetzt vielleicht zwei Dinge unterscheiden, weshalb ich einen Skeptiker bin, ob wir dieses Konzept, das versucht man jetzt so ein bisschen aus der Medizin, diese personalisierte Medizin, ja. Ne, auch diese Begrifflichkeit, auf den Sport zu übertragen, aus einem ganz einfachen Grund. Bei Personen, die dreimal, du musst mal das Gedankenexperiment mal laufen lassen, wenn du dreimal die Woche trainierst, sagen wir eine Stunde, dann beeinflusst du ungefähr 3% deiner Wachzeit. Krass, ne? Also ja. lass das mal sacken. 3% deiner Wachzeit, echt, wenn du dreimal so bedeutet 97% deiner Wachzeit hat erstmal mit Training nichts zu tun. So bedeutet, in diesen 97% deiner Zeit kannst du dich richtig dumm verhalten. Heißt, ich bin ziemlich sicher, gerade bei dem Personenkreis, überschätzen wir die Fähigkeiten dieser drei Trainingseinheiten pro Woche. Sämtliche anderen Alltagsaktivitäten haben wahrscheinlich eine genauso hohe Bedeutung. Und das heißt, wenn ich das Gedankenexperiment weiter, und das zeigen auch nicht viele Daten, aber es gibt schon Studien, die haben so Alltagsaktivitäten beeinflusst und gucken dann auf Trainingsreize und so. Und man sieht Alltagsbewegungen, also die mehr sitzen, die weniger sitzen, die sich mehr aktiv verhalten. Aber nicht unbedingt das strukturierte Training, kann man zeigen, die sind einfach fitter. Also, oder die werden fitter, die Personen. Und ich jetzt mal, sagen wir mal so 12 Wochen, 20 Wochen, ich mache jetzt irgendein Trainingsexperiment und gehe einen vermeintlich individualisierten Prozess ein, wo ich so sage, ja, das mache ich jetzt nach evidenzbasiert und hier, ich habe das Training gemacht, das Training, habe mich dann auch mit meiner HRV und so weiter, dann ist es ja immer die Konsequenz daraus, insbesondere, was ich in den 97% des Tages ja gemacht habe. Und die laufen in unsere Personalisierung momentan kaum mit rein. Also eigentlich gar nicht mit rein. Bedeutet, wenn ich mal eine erfolgreiche Trainingsphase hatte, wenn ich die kopieren möchte, dann ist es ja erstmal legitim, weil ich ja schon mal einen Anker habe. Aber ich darf nicht erwarten, dass dann nach 20 Wochen wieder der gleiche Trainingseffekt dann nachher passiert. Und gerade bei denen, die dreimal die Woche laufen, wird die Alltagsbelastung so einen dämpfenden Effekt haben, dass ich nicht glaube, dass wir uns jetzt mit diesem personalisierten Training in Handschellen geben. Also wir können nicht so viel falsch machen im Training, weil der Alltag wahrscheinlich noch viel, viel mehr kaputt macht eventuell. Und die No-Gos im Training, die kennen wir ja. Also wir wissen, dass wir nur intensiv nicht trainieren, bringt uns nicht ans Ziel, nur niedrig intensiv bringt uns auch nicht ans Ziel. Das ist ja immer irgendwie der Mischmasch. Und bei gruppenbasierten Untersuchungen haben wir so eine starke Variation, dass ich ehrlicherweise nicht hundertprozentig sagen könnte, okay, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen. Das kann ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass diese ganzen Alltagssachen einmal außenrum, die beeinflussen uns so stark und die haben wir aber teilweise gar nicht unter Kontrolle oder die werden wir nie kontrolliert bekommen. Deswegen glaube ich, bei den Personen so dreimal, viermal die Woche im Laufen, da würde ich gar nicht so stark übertreiben. Natürlich gibt es die haben eine schlechte Laufökonomie oder eine schlechte Lauftechnik, da ist glasklar, da würde ich dann sagen, okay, da versuchen wir jetzt mit guten Trainingsmaßnahmen ein bisschen die Lauftechnik zu verändern oder die Laufökonomie zu verändern. Dann gibt es Personen, die sind vielleicht einfach sehr, sehr lange niedrig intensiv gelaufen. Die haben meistens einen Trainingseffekt dadurch, dass sie mal intensiver trainieren und umgekehrt. Die in jeder Trainingseinheit ein bisschen zu hoch intensiv sich belasten, die haben einen Effekt dadurch, dass sie sich etwas niedrig intensiver belasten. Den höchsten Effekt, das ist einfach so, ist, wenn ich aus 3 Trainingseinheiten 4 Trainingseinheiten mache. Hm. Das ist einfach so. Oder 5 Trainingseinheiten, das ist der mit Abstand höchste Effekt. Aber das geht sehr häufig nicht. Das ist leider, es geht halt im Alltag nicht.
Ja, da hast du auf
und
jeden Fall.
Und das macht dieses Thema, ja. Und deswegen fand ich das so spannend, und das macht das Thema Personalisierung, Individualisierung so unsäglich schwer, weil du fragst mich, andere fragen mich, ja, was ist denn jetzt der größte, also wo hole ich dann das, ne, was ist jetzt die beste Trainingseinheit? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich, Kollegen und andere weltweit auch, wir gucken uns nur 3% der Wachzeit einer Person über einen gewissen Zeitraum an. Und diese 3% machen wir entweder hochintensiv oder wir machen sie mittelintensiv und so weiter. Aber die 97% außenrum, die kriegen wir teilweise gar nicht kontrolliert. Wir machen natürlich Tagebücher, wir nutzen jetzt die Wearables. Das ist ja der Grund, weshalb ich ganz stark mit Wearables, sage ich mal, eingestiegen bin, in der Hoffnung, dass ich diese anderen 97% ein paar Informationen zumindest ein bisschen darüber habe. Und das war auch spannend, Studien haben ja durchaus gezeigt, dass diese 3% sehr, sehr starken Einfluss haben. Also da sieht man auch, wie stark diese 3% körperliche Faktoren beeinflussen können. Das sieht man ja dadurch auch. Aber wenn wir über Training sprechen, müssen wir diese 97% müssen wir einfach im Schirm haben. Und die sind teilweise viel, viel wichtiger, als ob ich jetzt 60 Minuten laufe bei 70% Herzfrequenz oder bei 60. Das macht's Kraut für viele Personen wahrscheinlich gar nicht so fett.
Ja. Ja, danke an der Stelle für deine ehrliche und auch sehr realistische Einschätzung an der Stelle. Ne? Also ich finde, das Thema ist auch sehr komplex, halt auch super spannend. Ich wünsche mir immer, dass wir noch mehr Daten dazu haben, die wir dann möglichst bald auswerten können. Deshalb, vielleicht sieht es ja in ein paar Jahren auch schon anders aus. Vielleicht gibt es dazu dann mehr. Vielleicht werden die 97% auch eine größere Rolle spielen.
Ja, genau. Ja, und was jetzt auch kommt, immer mehr, es gibt ja jetzt kommerzielle so Gen-Kits, ne? Also wo man eine Haarprobe, Speichel oder was weiß ich abgeben kann. Halte ich mich noch zurück, weil ich halte mich erstmal zurück. Wir wissen aber, dass die Gene spielen schon eine Rolle. Das ist so, aber sie sind jetzt zumindest im Ausdauerbereich nicht die, ja, also wir wissen von der Trainierbarkeit macht es etwa 50% aus. Die Gene entscheiden etwa zu 50%, wie gut meine Sauerstoffaufnahme letzten Endes wird und die anderen 50% kommen halt durch Verhalten, durch Training, wie ich mich, ja, also was ich trainiere und was ich mache. Also es ist schon so, dass wir mit den, die Gene sind im Ausdauersport schon wichtig, zweifelsfrei, aber sie sind jetzt nicht so, dass ich, also ich kann mich da schon ordentlich verbessern. Ne? Im Sprintbereich ist es anders. Da machen die Gene etwa 70% der Endleistung aus. Das heißt, man sagt ja nicht umsonst, im Sprinter ist man geboren.
Stimmt.
Das liegt definitiv daran, dass etwa 70% der Typ 2, also der Fasern, die so schnell zuckend sind, das sind etwa durch die Gene zu 70% erklärbar und 30% durch Training oder durch Krafttraining, was auch immer. Also da habe ich andere. Und das macht es ja dann auch nochmal schwer, weil wenn wir Trainingsstudien machen, machen wir die immer in Gruppen, ne? Und dann guckt man immer im Mittel, hat die Gruppe das gemacht und in dem Fall die und dann sehen wir, manche haben sich super verbessert und manche haben sich nicht so gut verbessert und dann kommt reflexartig sofort, oh, das sind die Gene, ne? Mhm. Oh, der hat, dann sage ich, nein, die Gene machen nur 50% da davon aus und jetzt komme ich wieder zu meinem Monolog von vorhin. Wenn ich 97% der Zeit gar nicht weiß, was die Probanden gemacht haben, ne, dann kann ich auch nicht seriös sagen, ob das Training letzten Endes die Einflussvariable war oder die Genetik die Einflussvariable war, sondern ich muss schon noch ein paar Kontextfaktoren noch dazu haben. Und in die Richtung geht es jetzt momentan bei uns. Also die Studien werden immer, immer komplexer. Ich denke schon, dass wir so in 4 bis 5 Jahren, also wir versuchen jetzt hier auch bei uns im Lehrstuhl und auch mit anderen Kollegen zusammen so Strukturen aufzubauen, dass wir solche größeren Datenstrukturen einfach mal erheben können, um dann im Nachgang Analysen durchzuführen. Und da hilft uns die KI, das war ja deine Frage, die künstliche Intelligenz hilft uns da erstmal. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz, also aktuell, das haben wir auch unsere eigenen Studien gemacht, also wenn du ChatGPT und solche, ne, wenn du die befragst genau. Nach dem Motto, hey, mach mir mal einen Trainingsplan, dann sind die grottenschlecht. Aber die KI wird uns sicherlich bei großen Datenmengen helfen, schneller zu analysieren, vielleicht auch mal so Signale zu identifizieren, die vielleicht günstig oder ungünstig sind. Das wird sicherlich uns da unterstützen. Aber auch da kommt dann wiederum, wer entscheidet an welcher Stelle wann? Also entscheidet die KI für dich, du musst dein Training verändern oder final bist du letzten Endes der Letzte, der sagt so, nö, das meine ich. Auch wenn die KI mir sagt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das müsstest du jetzt machen, dann bist du ja immer noch der Mündige zu sagen oder dein Trainer, Trainerin zu sagen so, nee, das ist jetzt eine Information, die ist vielleicht ganz gut, aber wir machen das Training anders, aus dem und dem Grund. Und an der, also wenn wir uns, glaube ich, auf dem Niveau einigen, dass die KI erstmal unterstützend ist, ist das okay, aber der Entscheider letzten Endes ist ja der Trainer oder der Sportler. Aber die KI wird diese riesen Datenmengen, die wir da an Datenboost haben, uns viel, viel schneller analysiert bekommen. Und das ist ziemlich arbeitserleichternd, zweifelsfrei. Die Frage ist nur, wie werden die trainiert? Welche Grundinformationen erhalten die ganzen künstlichen Systeme? Das ist nochmal ein anderes Problem, weil viele der Daten, die wir einfach generieren, in sich nicht gut sind. Ne? Und schlechte Datengrundlage gibt meistens auch ein schlechtes Ergebnis.
Ja, hast du zum Schluss eigentlich noch fast eine philosophische Frage aufgemacht. Natürlich ist ja beim Thema KI immer so typisch. Genau. Das muss man sich auch mit auseinandersetzen dann früher oder später. Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, dass wir in 5 bis 6 Jahren hier hoffentlich nochmal eine Folge aufnehmen und dann auch das Thema Genetik und Gene so ein bisschen mehr vielleicht schon beleuchten können. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist auf jeden Fall sehr komplex alles, aber auch sehr, sehr spannend. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen.
Vielen Dank.
Ja, danke dir. Ja, jetzt abschließend, sag doch auch gerne mal unseren HörerInnen noch an, wo sie mehr von dir lesen, hören können. Ne? Du bist ja auch im Auftrag der Wissenschaft privat so ein bisschen unterwegs.
Na klar, genau. Also klar, überall, wo unsere wissenschaftlichen Publikationen natürlich in den Datenbanken zu finden sind, das aber, sage ich mal, eher für die Nerds. Ansonsten, ich selber betreibe so eine kleine Internetseite, www.sportsandscience.de. Jetzt in letzter Zeit war ich ein bisschen faul, sage ich jetzt mal, aber zumindest auf dem Instagram-Account, da poste ich dann immer das, was ich so interessant finde und was ich, glaube ich, so als relevant erachte oder wo man vielleicht auch, oder wo ich den Eindruck habe, da müsste man mal was veröffentlichen, was so ein bisschen auch die Trainingsszene so ein bisschen weiterbringt. Also da gern mal vorbeischauen. Und ich werde auch auf Instagram so in den oberen Posts einfach mal nochmal das Thema Variation, also so ein paar Aspekte von dem, was wir jetzt hier diskutiert haben, auch nochmal vielleicht reposten, damit man sich da vielleicht auch ein bisschen schlau machen kann.
Ja, ja, super gerne. Also, liebe Hörenden, da draußen checkt sehr gerne mal die Links rund um Billy aus. Ich packe euch das alles wie immer in die Shownotes dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf Spotify oder gerne auch auf YouTube, da sind wir jetzt auch. Da könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zu der Folge. Und dann danke ich euch für euren Support und bis zum nächsten Mal. Heißt es wie immer, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.